Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft sprechen wir heute über die Türkei. Am Sonntag wird dort gewählt, Parlament und Präsident. Der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan, der steht für einen politisierten sunnitischen Islam. Sein aussichtsreicher Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der gehört einer religiösen Minderheit an, dem Alevitentum. Welche Rolle spielt das? Spielt die Religion im Wahlkampf? Antworten gleich von unserer Korrespondentin in Istanbul. Und danach stellen wir Ihnen eine neue Art der Beerdigung vor, eine Art Hochgeschwindigkeitsverwesung, die verspricht, in nur 40 Tagen wird der Mensch zu Erde kompostiert. Wie das gehen soll, das hören Sie in rund 15 Minuten. Das Alevitentum, das ist eine eher kleine Religionsgemeinschaft. Sie ist im Islam entstanden oder auch aus dem Islam hervorgegangen, je nach Blickwinkel. Weltweit sind es 10 bis 20 Millionen Menschen, die zum Alevitentum gehören. Die Schätzungen gehen da weit auseinander. Die meisten von ihnen leben in der Türkei. Bis zu 15% der Bevölkerung sollen es sein. Als größte religiöse Minderheit im Land hatten Alevitinnen und Aleviten es in der Türkei oft nicht leicht und auch schon zuvor im Osmanischen Reich. Teils wurden sie unterdrückt und verfolgt. Deswegen ist es bemerkenswert, dass am Sonntag ein Alevit zum Präsidenten der Türkei gewählt werden könnte, Kemal Kılıçdaroğlu von der Partei CHP. Umfragen sehen ihn gleichauf mit Amtsinhaber Erdogan von der AKP. Hier bei Tag für Tag haben wir vor wenigen Wochen schon berichtet, dass Kılıçdaroğlu sich öffentlich bekannt hat zu seiner alevitischen Identität durch ein Video bei Twitter. Hat sich das ausgewirkt auf den Wahlkampf? Das habe ich unsere Türkei-Korrespondentin gefragt, Marion Sendka.
Naja, einmal weiß jeder und wusste auch jeder schon, dass er Alevit ist. Insofern war es kein klassisches Outing. Neu war aber, dass Kılıçdaroğlu das eben Ende April in einem Video explizit thematisiert hat. Und das ist ziemlich ungewöhnlich in der Türkei, denn normalerweise vermeiden Politiker oder auch andere Personen des öffentlichen Lebens es sehr, über die Zugehörigkeit zu einer religiösen oder auch kulturellen Minderheit zu sprechen. Und Kılıçdaroğlu's Video kam auch überraschend, weil die Tatsache, dass er Alevit ist, bis zu dem Zeitpunkt im Wahlkampf eigentlich gar keine große Rolle mehr gespielt hatte, zumindest offiziell und auf der Bühne. Zum Vergleich vielleicht, in früheren Wahlkämpfen war das nämlich anders, auch wenn da Kılıçdaroğlu jetzt noch ja gar nicht als Kandidat angetreten ist, aber da gab es eben schon auch einen Erdogan, der eben gegen Aleviten gesprochen hat oder eben ja die Gruppe der Aleviten in eine bestimmte Ecke gestellt hat. Und jetzt in diesem Wahlkampf war das Thema Alevitsein eher sowas wie ein Elefant im Raum. Also alle wissen, dass das Thema da ist, aber keiner sprach richtig drüber. Und als Erdogan dann Kılıçdaroğlu verbal angegriffen hatte, weil der ja bei einem Fototermin auf einem Gebetsteppich stand, versehentlich, wie er sagte, da hat Kılıçdaroğlu dann auch schon angedeutet, dass Erdogan ihn vielleicht wegen seines Alevitseins so attackiert. Und dann gab es eben ein paar Tage später dieses Video bei Twitter. Und Kılıçdaroğlu hat mit diesem Video, mit dem Thema, ein großes Risiko ist er eingegangen, denn er hätte auch angeprangert werden können danach. Man hätte ihm vorwerfen können, die Minderheitenkarte zu spielen, das Opfer zu spielen und so weiter. Und das haben auch ein paar Kritiker getan. Aber das Besondere ist, diese Botschaft von Kılıçdaroğlu war eben so klar und auch so weit weg von jeder Opfermentalität, dass dieses Video allgemein sehr, sehr positiv ankam, und zwar landesweit. Und vor allem viele sunnitische Muslime haben auf das Video sehr positiv reagiert bei Twitter. Und ja, er ist dann ein großes Risiko mit eingegangen, hat aber voll gewonnen.
Also überraschend positive Reaktionen auf dieses Video, muss man wohl sagen. Das hat Erdogan dann womöglich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, würde ich vermuten. Oder hat er danach trotzdem noch diese Alevitenkarte gegen Kılıçdaroğlu gespielt?
Ja, genau. Also Erdogan schien so ein bisschen durcheinander gebracht worden zu sein durch diese Videobotschaft. Er hat ein paar Tage später bei einer Veranstaltung gesagt, hey Kılıçdaroğlu, du kannst ja Alevit sein, ich respektiere dich, keine Sorge, ich bin auch ein Sunnit und ich stehe ja auch dazu. Also hat das versucht, so ein bisschen runterzuspielen. Und dann später bei einer anderen Wahlkampfveranstaltung hat er wieder gesagt, hey, sag mal Kılıçdaroğlu, wer hat dich eigentlich gefragt, ob du Alevit bist oder nicht? Warum musst du das extra sagen? Behalte es doch für dich. Also so nach dem Motto, warum sollte das jetzt wichtig sein? Und Dann legte Erdogan noch einen drauf mit dem Satz, nämlich auch wir, also er meint sich und die AKP, seine Partei, auch wir haben Respekt vor Aleviten, denn wir haben Respekt vor jeder Art, vor jeder Spezies. Und gerade dieses letzte Wort, also Art, Spezies, das hat für Ärger gesorgt in einigen alevitischen Kreisen in der Türkei, weil man sagt eben, wir sind doch keine Spezies, wir sind Menschen wie jeder andere auch. Und ich denke, spätestens dann hat Erdogan auch gemerkt, dass er eben mit dem Thema Alevit sein in diesem Wahlkampf keinen Blumentopf mehr gewinnen kann und dass er sich da vom einen Widerspruch in den anderen hinein begibt. Und ich finde, im Grunde hätte ihm das auch schon früher klar sein müssen, denn vor ein paar Monaten hat er ziemlich plötzlich einige Cemevi besucht. Er hat alevitische Gemeinden in der Türkei besucht, ganz plötzlich, und mehr oder weniger ungefragt auch neue Gesetze erlassen, um zum Beispiel ein neues staatliches Institut zu gründen, um diese Gemeinden zu finanzieren, die Cemevi zu finanzieren oder Personal bereitzustellen. Das Ding ist eben, die meisten Aleviten wollten das gar nicht. Viele kritisierten auch, dass solche Gesetze sie eher in die kulturelle Ecke drängt und dass sie dann nicht als religiöse Gemeinschaft gesehen werden können. Darüber gibt es auch schon sehr lange Widerstand. Und auf jeden Fall war diese Initiative Erdogans in zweifacher Hinsicht ein Eigentor. Erstens, er hatte sich damit bei manchen Aleviten noch dazu verscherzt. Und zweitens, wenn er selbst, das war kurz vor dem Wahlkampf, eben zu alevitischen Gemeinden hingeht und sich dann mit dem Thema schmückt, dass er dort was für sie tut etc., dann kann er später ja nicht sagen, aber mein Herausforderer ist Alevit, das zählt nicht und das geht nicht und Alevit sein, damit kann man nicht regieren und so weiter, was er früher schon mal angedeutet hat. Also von daher, denke ich, hat sich das Thema Alevitsein für diese Wahl politisch erledigt.
Ganz kurz, die Cemevi, die Sie eben erwähnt haben, das sind also nur zum Verständnis die Moscheen bzw. die Gebetshäuser der Aleviten, richtig?
In Moscheen nicht, es sind eigentlich Versammlungshäuser. Gebetsorte kann man auch sagen. Also dort wird auch gebetet, aber das ist eben, manche Leute sagen, man soll es nicht Gebetsort nennen, weil es dann was Religiöses wäre. Ich glaube aber, die meisten Aleviten würden schon sagen Versammlungs- und Gebetsort.
Und solche Orte hat Erdogan also, wie Sie gerade beschrieben haben, auch besucht im Wahlkampf. Zugleich hat er seinem Herausforderer, wie Sie eben sagten, empfohlen, er solle sein Alevit-Sein für sich behalten. Behält Erdogan denn auch sein Sunnit-Sein für sich?
Naja, er hat in die Cemevi, die Versammlungs- und Gebetsorte der Aleviten, hat er kurz vorm Wahlkampf schon besucht. Und genau, er hält nämlich sein Sunnitsein überhaupt nicht für sich. Also Religion ist sehr wichtig im Wahlkampf von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Zum Beispiel, es war eine Veranstaltung vor ein, zwei Wochen, ich glaube in Istanbul war das, also auch vor einer Moschee, und da beschuldigte er eben die Opposition, dass sie dafür sei, die Religionsbehörde Diyanet abzuschaffen. Und das ist eben ein Angriff, der geht ganz klar in die Richtung von wegen, wenn die Opposition gewinnt, dann war es das mit Religionsfreiheit, wie wir sie jetzt haben in der Türkei. Dann müssen alle Muslime sich fürchten und Angst haben, eben weil ihre Rechte dann eben eingeschnitten werden. Das ist aber nicht stimmt, dass die Opposition niemals gesagt hat, dass sie die Religionsbehörde Diyanet abschaffen möchte. Das hat Erdogan eben nicht gesagt, aber er nutzt es eben und er stellt sich auch gerne so als oberster Sunnit da, und allgemein auch die Religionsrhetorik in diesem Wahlkampf ist bei ihm natürlich schon sehr auffällig, und er hält eben nicht damit zurück, dass er Sunnit ist.
Jetzt könnte aber ein Alevit-Präsident werden mit Kılıçdaroğlu. Die Umfragen sagen ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus bei der Wahl am Sonntag in der Türkei. Ist das Ausdruck davon, dass ein Alevit dieses hohe Amt erreichen könnte, dass die Aleviten generell in der Gesellschaft jetzt eine bessere Stellung haben? Also hat sich ihre gesellschaftliche Stellung verbessert?
Die Frage finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Man kann das nicht allgemein und pauschal für alle Aleviten in der Türkei mit Ja oder Nein beantworten, denke ich. Klar ist auch, in Erdogans Amtszeit hat es keine Massaker an den Aleviten gegeben, wie in den Jahrzehnten davor. Also es gab auch Anschläge, es gab Übergriffe etc., aber eben nicht mehr so hart wie in den Jahrzehnten davor. Das muss man sehen. Und Erdogan war eben auch der erste Präsident, der die Cemevi, die alevitischen Häuser, offiziell anerkannt hat. Auch wenn eben nicht als religiöse Orte der Anbetung, sondern erstmal über diese neue öffentliche Koordinierungsstelle unter dem Ministerium für Kultur und Tourismus. Und wenn wir mal bei der Politik bleiben, die Teilhabe ist in Zahlen gering, also die Anzahl an alevitischen Abgeordneten im Parlament spiegelt zum Beispiel jetzt nicht die Anzahl an Aleviten in der Bevölkerung wider, aber das ist in der Türkei jetzt auch nicht so das große Thema, also man schaut jetzt nicht so auf solche Quoten. Und deswegen halte ich diese Frage nach der gesellschaftlichen Stellung der Aleviten vor dem Hintergrund der Wahlen eben auch für so schwierig. Es geht bei Kemal Kılıçdaroğlu und seiner Kandidatur eben nicht um eine religiöse Botschaft. Er sagt damit nicht, hey, guck mal, was ein Alevit alles kann. Das würde auch nicht zu ihm passen. Also so wie ich ihn kennengelernt habe und erleben durfte, ist es ihm nicht wichtig, ob man nun Muslim, Jude, Christ oder Atheist ist. Seine Kernbotschaft ist eher Schluss eben mit dieser Identitätspolitik. Und ich denke, auch deswegen hat es nach seinem sogenannten Outing, nach seiner Videobotschaft zum Alevit-Sein auch keinen MeToo-Moment gegeben. Denn das würde ja wieder beide Seiten verhärten, es würde wieder Vorwürfe gegenseitig geben. Und darauf haben die meisten Menschen in diesem Land auch einfach keine Lust mehr.
Heißt das, dass Religionsthemen also eher keinen Einfluss haben werden auf den Ausgang der Wahl am Sonntag?
Indirekt. Wir haben jetzt keine Wahlen, bei denen es wirklich um religiöse Versprechungen oder sowas geht. Das ist kein direktes Wahlkampfthema an sich. Aber es spielt eine ganz, ganz große, auch mitunter entscheidende, unterbewusste Rolle. Denn es geht bei dieser Wahl eben auch um die Wahl zwischen Laizismus, also grob gesagt Trennung von Staat bzw. Politik und Religion und dem bestehenden System des politischen Islams. Und das hört man gar nicht hier in der Türkei gerade, das Wort an sich, aber es wird eben impliziert viel dargestellt. Man hört, was man viel hört, ist eben das Wort Laizismus. Es ist wie so ein Buzzword auf allen Wahlkampfveranstaltungen der Opposition. Und zwar auch von allen Vorsitzenden der 6 Parteien, die sich da zusammengetan haben. Denn Kılıçdaroğlu wird ja mit seiner Partei CHP und dann gibt es noch 5 weitere Parteien, die sind ein Bündnis. Und da ist eben auch die islamistische Saadet-Partei mit dabei. Und selbst deren Chef ruft zum Laizismus auf und sagt, dass es wieder laizistischer werden soll im Land. Und das ist durchaus bemerkenswert und das spiegelt eben auch eine gewisse Stimmung im Land wider. Also weg vom Islam, der in der Politik so allgegenwärtig geworden ist und hin zu mehr Religionsfreiheit auch im Privaten, das wird da versprochen. Dann andererseits aber auch zum Beispiel jetzt neulich auf der Veranstaltung der Opposition in Istanbul, Kemal Kılıçdaroğlu war gerade auf der Bühne, er sprach und hörte plötzlich mittendrin auf zu sprechen, weil eben der Muezzin gerade angefangen hatte, zum Gebet zu rufen. Und das gilt eben ja unter frommen Muslimen als unhöflich, dann weiter zu sprechen. Und um eben keine Angriffsfläche zu geben, hat Kemal Kılıçdaroğlu auch in dem Moment wahrscheinlich aufgehört zu sprechen, hat es respektiert. Man achtet schon sehr darauf, dass man jetzt keine religiösen Gefühle verletzt, mehr als in vorherigen Wahlkämpfen. Und auch wenn wenig über religiöse Themen direkt gesprochen wird, würde ich sagen, ist es schon ein relativ wichtiges, unbewusstes Thema im Hintergrund.
Ja, und wenn man es zuspitzen will, das, was ich gerade bei Ihnen rausgehört habe, ist es eben eine Wahl zwischen politischem Islam, für den Erdogan steht, und Laizismus, der von der Gegenseite betont wird. Als abschließende Frage, was bedeutet diese Wahlmöglichkeit für religiöse Minderheiten im Land, also wenn man jetzt auch nochmal auf andere Minderheiten schaut, neben den Aleviten zum Beispiel für christliche Gruppen?
Tja, da haben wir ein Paradox, würde ich sagen, denn unter der AKP haben gerade viele christliche Gemeinden in der Türkei erstmal eine Besserstellung erlebt. Also gerade in den ersten 10, 15 Jahren der Regierungszeit unter Erdogan. Es gab mehr Geld, es wurden Kirchen renoviert, es wurde ein Vereinsgesetz geschaffen, das es auch christlichen Gemeinden erlaubt hat, sich neu zu strukturieren, neu zu organisieren, ein bisschen unabhängiger zu werden etc. Also wenn man mit Christen im Land spricht, da sind gar nicht so viele gegen diese AKP-Regierung und sagen mir oft, ja, das sind eben Religiöse, die verstehen uns halt, die verstehen uns besser als die Säkularen von der CHP, die vorher da waren. Aber da könnte sich die Stimmung auch ein bisschen gewendet haben, gedreht haben. Denn auch wenn sie unter der CHP in den letzten Jahrzehnten ja keine besonders gute Erfahrung gemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass auch da, oder nach dem, was ich gehört habe, ist auch da die in den christlichen Gemeinden, ja, die Stimmung schlägt eher auch Richtung Wechsel, dass jetzt mal eine neue Regierung kommt. Und dass natürlich die ganzen Sachen, die gut sind für die Christen, dass die beibehalten werden. Und wichtig ist eben auch, es wäre dann ja keine Regierung, die eben nur aus der CHP besteht, sondern das wären dann ja mehrere Parteien mit dabei. Und ja, deswegen, welcher Wahlausgang wäre für die christlichen Gruppen und Gemeinden besser? Wahrscheinlich aus deren Sicht wäre es tatsächlich auch nicht schlecht, wenn mal ein Wechsel kommen würde, auch wenn das keiner offen so sagen würde.
Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Über die Rolle der Religion im Wahlkampf habe ich gesprochen mit Marion Sendka, Korrespondentin in Istanbul. Wenn man bei dem Wort Beerdigung das B streicht und durch ein R ersetzt, dann hat man eine Re-Erdigung. Das ist eine neue Form der Bestattung, die wird angeboten, unter anderem von einem Start-up aus Berlin. Allerdings nicht in Berlin, sondern erstmal in einem Modellprojekt in Mölln in Schleswig-Holstein. Das Unternehmen verspricht, bei der Re-Erdigung wird ein menschlicher Leichnam in 40 Tagen zu Erde, also kompostiert. Die Erde wird dann beigesetzt und womöglich könnte man daraus auch etwas anderes machen, sie zum Beispiel als Blumenbeet im eigenen Garten anlegen, wenn das irgendwann legal wäre, was es noch nicht ist, denn auch für die kompostierten Überreste gilt die Friedhofspflicht. Was sagen die Kirchen zu dieser Menschenkompostierung? Die haben keine theologischen Einwände, wie mein Kollege Michael Hollenbach recherchiert hat. Und er hat natürlich auch mit einem Bestattungsunternehmer gesprochen, der die Re-Erdigung anbietet.
Im Moment entscheiden sich 80% der Menschen für eine Feuerbestattung. Und bei einer Feuerbestattung wird erstens viel Erdgas verbraucht. Das fällt bei einer Re-Erdigung nicht an, denn es ist ein ganz natürlicher Prozess. Also wir schonen die Ressourcen.
Betont Pablo Metz, einer der Geschäftsführer von Meine Erde.
Und andererseits finden es viele Menschen schön, sich vorstellen zu können, nach 40 Tagen, was ja auch ein biblischer Zeitraum ist, zu Erde geworden zu sein und auf diese Art und Weise erhalten zu bleiben.
Meine Erde ist das erste Unternehmen in Deutschland, das Re-Erdigungen anbietet. Bei einer Re-Erdigung wird der Verstorbene vorübergehend in einen wiederverwertbaren Edelstahlbehälter gebettet. Rechtsmediziner aus Hamburg haben erhebliche Zweifel an dem Verfahren. Sie schließen aus, dass ein menschlicher Körper nach 40 Tagen allein durch Fäulnisprozesse komplett zersetzt sei. Das weiß auch Pablo Metz. Er räumt ein, dass in dem Kokon auch noch natürliche Geheimzutaten seien, die den Prozess beschleunigen. Aber die Rezeptur will er wegen einer möglichen Konkurrenz lieber nicht verraten.
In dem Kokon sind nur natürliche Materialien drin, Heu, Stroh, Biokohle und da ist nichts, keine Chemikalien drin, es sind keine zusätzlichen Mikroorganismen oder auch keine Würmer oder so etwas drin.
Indem ständig Sauerstoff zugeführt wird, entstehe bei rund 70 Grad eine schnelle Verwesung. Innerhalb von 40 Tagen verwandle sich fast der gesamte Leichnam in Erde. Übrig bleiben beispielsweise Herzschrittmacher oder künstliche Hüften. Auch die aufgeweichten Knochen müssen noch einmal zerkleinert werden. Den Prozess der Re-Erdigung begleitet der evangelische Propst Philipp Graffen intensiv. Denn in seinem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg finden auf einem kirchlichen Friedhof die ersten Re-Erdigungen statt. Bislang 8. Ein Pilotprojekt.
Was besonders auffällig ist, dass es eine sehr vielfältige und engagierte Diskussion über dieses Thema Endlichkeit, Sterben, Rituale ganz neu entfacht hat. Sei es in der Politik, aber auch natürlich in den Kirchgemeinden und unter Angehörigen. Und das zeigt auch, dass es ein ganz altes Thema ganz neu wieder ins Bewusstsein ruft und Menschen sich viel mehr wieder mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandersetzen.
Philipp Graffen versichert, aus theologischen Gründen spreche nichts gegen eine Re-Erdigung.
Die Re-Erdigung ist eine natürliche ökologische Transformation des Körpers. Und sie knüpft ganz stark an diese Bestattungsformel, die wir ja schon von Alters her haben, Erde zu Erde an. Und sie entspricht eigentlich auch unserem christlichen Verständnis vom ewigen Leben, das von einer Auferstehung nach dem Tode ausgeht.
Die Bestattungsform sei ohnehin unerheblich für die christlichen Vorstellungen über das ewige Leben, erläutert der Paderborner Moraltheologe Peter Schallenberg. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Mitte der 1960er Jahre, sei es für Katholiken erlaubt, sich nach dem Tod verbrennen zu lassen. Das sei nicht immer so gewesen.
Die katholische Kirche war immer da sehr zurückhaltend gegenüber der Kremierung, weil insbesondere seit der Renaissancezeit und seit der Zeit der Aufklärung in Europa die Kremierung als ein Fanal, als ein Zeichen des Atheismus verstanden wurde. Also die Verbrennung des irdischen Leibes und damit die Totalvernichtung des Menschen als Ausdruck der Leuchtung der Ewigkeit.
Doch heute sehe man die Feuerbestattung ganz entspannt.
Wir Christen glauben ja, dass wir als Menschen mit einem verklärten Leib in der Ewigkeit ausgestattet werden. Wir glauben nicht an eine 1:1 Wiedererweckung des irdischen Leibes.
Die Rede von der Auferstehung der Toten sei nicht in einem materiellen Sinn zu verstehen.
Es war nie natürlich damit intendiert, dass dieser irdische Leib in einen jugendlichen Astralleib zurückverwandelt wird in der Ewigkeit Gottes.
In einem Gutachten hat Peter Schallenberg bestätigt, dass aus katholischer Sicht nichts gegen eine Reerdigung spreche. Zudem eröffnet eine Reerdigung neue Möglichkeiten des Trauer- und Abschiedsprozesses. So erläutert Pablo Metz von dem Unternehmen Meine Erde, dass Hinterbliebene beteiligt werden könnten, wenn der Leichnam in den Kokon kommt, wo er anschließend sozusagen im Schnellverfahren kompostiert und zu einer Art Humus wird.
Der Körper wird nach der Einbettung mit Heu und Stroh bedeckt. Und da stellen wir den Familien, da haben wir so schöne Eimer, da ist noch zusätzlich Heu und Stroh drin und dann kann jeder den Körper der verstorbenen Person noch bedecken. Und es ist eine sehr aktive, ganz nahe und ganz schöne Abschiednahme, die für viele Familien ganz heilsam ist.
Dann werden diese Kokons in einem Raum aufgestellt, den man als eine Art Kompostierhalle bezeichnen könnte. Die Firma Meine Erde spricht von einem Alvarium.
Das ist wirklich einfach Heu und Stroh. Und das Tolle daran ist, wenn man ins Alvarium kommt, das riecht einfach frisch, es riecht nach Heu. Und das ist etwas, was für die Menschen ganz schön sein kann. Und das darf es auch sein. Der Tod darf auch schön sein. Und der Gedanke, dort reingebettet zu werden, darf sich sogar wohlig anfühlen. Und das ist ja etwas Gutes.
Anders als bei einer Feuer- oder einer Sargbestattung könne man noch wochenlang Abschied nehmen. Denn der sich zersetzende Leichnam ruht bis zur Beisetzung in seinem Kokon im Alvarium.
Der Kokon bleibt in den 40 Tagen im Alvarium. Aber die Familien sind gerne eingeladen, jederzeit dorthin zu kommen. Und auch das haben wir schon erfahren, dass, weil eben 40 Tage Zeit sind, Menschen, die auch weiter weg sind, trotzdem die Möglichkeit haben, im Alvarium in Ruhe Abschied zu nehmen. Und das für die Familien ganz tröstend und ein großer Gewinn sein kann.
Der Lübecker Propst Philipp Graffam hat aber auch beobachtet, dass so ein intensives Abschiednehmen nicht für alle Angehörigen das Richtige sei.
Weil es natürlich einen Trauerprozess noch ein bisschen verlängert. Deswegen muss es vorher auch schon im Gespräch gut angesprochen sein und die Angehörigen gut begleitet und gut vorbereitet werden auf diesen Prozess.
Für die Kirchen bedeutet eine Reerdigung auch, dass neue Rituale entwickelt werden könnten, sagt der katholische Moraltheologe Peter Schallenberg.
Wir haben ja im katholischen Raum das Sechswochenamt bzw. das 30-tägige Seelenamt. Das könnte man beispielsweise dann mit solch einem 40-tägigen Seelenamt verbinden. Die Frage ist sicher interessant, dass mit solch einer Reerdigung im katholischen Raum sicherlich auch neue Riten oder neue Frömmigkeitsformen verbunden sein können. Durchaus.
Noch befindet sich die Reerdigung in der Pilotphase in Schleswig-Holstein. Bestattet werden darf die Erde nach den 40 Tagen im Kokon auch in Mecklenburg-Vorpommern und demnächst in Hamburg. Zurück bleiben rund 100 Kilo wässriger Humus, der in einer Grabstelle vergraben wird, in einer Tiefe von ca. 40 cm unter einer Bodenschicht.
Im Interesse der Menschen, wenn der politische Wille da ist, ist es im Rahmen der Gesetze ohne Zweifel möglich. Und das zeigen ja die ersten Bundesländer auch eindeutig.
Sagt Pablo Metz. Doch noch zögern die meisten Bundesländer. Vor einem Jahr begann die Debatte, als es zu den ersten Reerdigungen kam. Ein Durchbruch wurde bisher nicht erzielt, weil Bedenken bleiben. Ein geplanter Bau eines Alvariums in Mölln wurde erst einmal auf Eis gelegt. Manche Bundesländer wie Sachsen-Anhalt wollen aber ihre Friedhofsgesetze ändern, damit die Biobestattung künftig zum ganz normalen Angebot der Beerdigungsinstitute zählen kann. Doch das wird wohl noch etwas dauern. Zum Vergleich: 8 Reerdigungen stehen derweil jährlich rund 800.000 Feuerbestattungen gegenüber.
Michael Hollenbach war das über die Reerdigung. Und von Michael Hollenbach kommt heute Abend auch das Feature aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Es heißt 100.000 Euro für ein Kind und es geht um ethische Fragen der Leihmutterschaft. Heute um 20.10 Uhr hier im Radio und danach auch online. Nach den Nachrichten gibt es hier die Sendung Agenda mit Michael Röhl. Es geht um Wohnraumknappheit in Ballungsräumen. Soweit Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.